Interception.
Touchdown!
Der Football Talk. Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen. Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Ja, der erste Spieltag, der ist vorbei und ich denke, das kann man durchaus so sagen, dass einige sehr, sehr interessante Spiele mit dabei waren. Wir haben natürlich für euch die Leckerbissen davon rausgepickt und freuen uns, euch diese präsentieren zu können. Wir, das sind in dieser Woche Florian Harrer, Hans-Peter Gölz und ich, Patrick Rebin. Ich grüße euch. Danke, dass ihr mit dabei seid heute.
Ja, ich freue mich.
Servus, freue mich auch.
Und genau, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit dem ersten Spiel, was tatsächlich von unseren vier Rausgesuchten am wenigsten lang zurückliegt, das Spiel der New York Jets gegen die Detroit Lions. Florian, sag uns doch mal so ein bisschen deine Eindrücke des Spiels, gerade was zum Beispiel, ja, ich sag mal, gewisse Quarterbacks in diesem Spiel angeht, gewisse sehr hochbezahlte Quarterbacks in diesem Spiel.
Ja, das Spiel aus letzter Nacht ist durchaus sehr ergebnisstark ausgefallen, würde ich mal sagen. 48-17 für die New York Jets, Kantersieg könnte man auch sagen. Und damit hat der Rookie Sam Darnold, der dritte Pick aus dem diesjährigen Draft, direkt mal Matthew Stafford gezeigt, wo der Hase langläuft. Das sieht man auch sehr schön an den Zahlen. Sam Darnold war beispielsweise im Quarterback-Ranking dieses Wochenende auf Nummer 3. Matthew Stafford hingegen hat ein Quarterback-Ranking, das ja von 0 bis 100 geht, von 10,7. War da also gerade so in der Region Nathan Peterman und so weiter unterwegs. Und hat absolut nicht gezeigt, wofür er so viel Geld bezahlt bekommt. 4 Interceptions hat er geworfen. Das hat unter anderem auch zu dem eindeutigen Ergebnis geführt. Und dazu kann man eine spannende Geschichte erzählen. Die Verteidigung der Jets hat nämlich im Nachhinein jetzt berichtet, dass sie genau wussten, was Stafford für Spielzüge ansagt. Und dementsprechend konnten sie da natürlich die Routen vorausahnen und dort dementsprechend agieren und die Interceptions auch fangen. Hat, wie man sieht, sehr gut funktioniert und so haben sie direkt mal einen Kantersieg zum Saisonbeginn eingefahren, womit ich zumindest nicht so wirklich gerechnet hatte, zumal die Lions ja auch zu Hause gespielt haben. Und ja, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, dann lohnt sich's eigentlich, wenn man zum Beispiel den Game Pass zur Verfügung hat, sich einfach nochmal den Beginn aus der zweiten Halbzeit anzuschauen. Dort konnte man eigentlich nämlich denken, dass es ein spannendes Spiel wird. Die Detroit Lions haben nämlich da ausgeglichen, erstmal mit einem schönen Touchdown-Drive über 75 Yards zum 17-17 zu dem Zeitpunkt. Aber dann ging es dahin mit den Lions. Die Jets haben aufgedreht, haben erst selber einen 75 Yards-Drive gespielt zum Touchdown. Dann direkt haben sie eine Interception-Return zum Touchdown. Dann war es 31-17. Dann kamen die Lions eben direkt wieder an den Ball, mussten punten. Auch der Punt wurde zum Touchdown returned und direkt darauf anschließend gab es nochmal eine Interception von Matthew Stafford und darauf aufbauend dann ein Field Goal, wodurch es innerhalb von 8 Minuten vom 17-17 zum 41-17 ging. Und dann war das Spiel natürlich auch entschieden, das heißt, den Rest muss man sich nicht unbedingt nochmal anschauen. Das war wirklich eine starke Sequenz der Jets in dem Zeitpunkt. Die Lions, ja, haben sich da dann eher schwer getan und dann konnten sie das Spiel im Prinzip abschenken. Was man auch noch sagen sollte, Sam Darnold war erst der dritte Quarterback, der direkt mit einer Pick 6 seine Karriere gestartet hat. Brett Favre hat das auch unter anderem gemacht und aus dem ist ja durchaus noch was geworden. Das heißt, es sieht nicht so schlecht aus. Sam Darnold sollte sich daran nicht aufhängen, dass er direkt den ersten Pass in seinem NFL-Leben zum Gegner geworfen hat. Er hat ja auch gezeigt, dass er durchaus was drauf hat mit seinen 198 Yards. Ich denke, das ist durchaus ein sehr souveränes Auftreten gewesen und ein sehr gutes Spiel für ihn, um in die NFL reinzukommen. Und ja, die anderen Quarterbacks, die in der ersten Runde gedraftet haben, haben da was zum Aufholen, um da an ihn hinzukommen. Die meisten von ihnen spielen ja noch nicht und er hat direkt mal gezeigt, wie es gehen kann.
Ja, Flo, du hast es ja gerade eben schon gesagt, dass man mit diesem Sieg nicht unbedingt rechnen musste oder rechnen konnte. Die New York Jets sind ja auch durchaus als eher schlechteres Team gehandelt und gerankt worden vor der Saison. Denkst du, dass dieser Sieg jetzt so ein bisschen eine Nebelkerze war oder geht da vielleicht doch was in dieser Saison, gerade durch natürlich den Quarterback Sam Darnold?
Ja, das wird durchaus spannend zu beobachten sein, wie es weitergeht. Das nächste Spiel ist ja ein Heimspiel gegen die Dolphins. Das könnte man auf jeden Fall wieder gewinnen. Und dann würde man schon mal mit 2-0 dastehen, ehe man dann zu den Browns fährt, was durchaus auch möglich ist, dass man da nochmal einen Sieg holt, weil über die Browns werden wir gleich noch sprechen. Da ist auf jeden Fall Potenzial da zu gewinnen. Wenn man dann mal als New York Jets mit 13-0 in die Saison gestartet wäre, kann man auf jeden Fall fast schon in Richtung Playoffs denken. Natürlich kommen dann auch noch stärkere Gegner, klar. Man spielt unter anderem zwar gegen die Patriots, aber trotzdem wäre so ein 3-0 Saisonstart auf jeden Fall was, womit man sehr gut leben könnte. Man wäre damit zufrieden. Dann hätte es sich auch gelohnt, sein Daniel von Anfang an spielen zu lassen. Aber man kann auf jeden Fall ja optimistischer sein als noch vor einer Woche, sage ich mal, als man noch überhaupt nicht wusste, wie es jetzt aussehen wird mit dem Rookie Quarterback.
Hans-Peter, du als unser ja, Defensivexperte, Defensivspezialist, Florian hat es gerade vorhin schon angesprochen, dass eben die Defensivspieler der New York Jets jetzt gesagt haben, sie wussten die ganzen Routen, als sie gecallt wurden und hatten deswegen ein leichtes Spiel. Ist es wirklich so einfach als Defensivspieler, wenn du weißt, welche Route theoretisch gecallt wurde, darauf auch zu reagieren, beziehungsweise macht man das denn überhaupt, weil man ja auch einfach prinzipiell nur in eine Finte reinlaufen könnte?
Ja, macht man definitiv, vor allem in der Vorbereitung. Man beschäftigt sich ja auch schon mit den Preseason Games, das Video, also das Scouting-Team, das Video-Team und vor allem auch die Coordinators schauen sich da alle Details an. Also da wird in der gesamten Defense alles vorbereitet und angeschaut und man schaut sich die Hard-Counts an, man hört sich die Checks an, die der Quarterback benutzt. Was aus welchen Checks resultiert, also Checks sind Zeichen, Signale, Audibles, die der Quarterback mitten in der Formation schon gibt. Und da kann man schon ziemlich viel rausholen, wenn man sich vorher das Video anschaut, was bisher ist. Ich kenne es auch, also das macht man sogar in der Regionalliga Südwest, dass man sich bei den Quarterbacks schon mal schaut, was sind ihre Hardcounts, auf wie viel zählen sie, bei was checken sie, zu was geht der Check, was verändert's. Also das kann man relativ schnell rausschauen, wenn der Offensive Coordinator oder wenn die Offense sich nicht anpasst und nicht irgendwie die Checks ändert und da einfach nach einer Stange geht. Und so wie das ausgesehen hat heute Nacht, war das super einfach in der zweiten Halbzeit. 31 Punkte in einem Viertel sprechen halt dafür, dass man in der ersten Halbzeit auch dann geschaut hat, da hören sich die Tackles an, was die O-Liner kommunizieren, was der Quarterback in den Hardcounts, was für eine Frequenz er hat. Da kann man so tief reinhören und reinfühlen. Die NFL ist so hoch getuned, dass man da immer irgendwas ändern muss. Sonst ist man so durchschaubar wie sonst nichts. Und dann ist es halt ein einfaches. Und die Jets haben das halt par excellence bewiesen, dass die Kommunikation wunderbar geklappt hat, um den Gegner auszuschauen. Wenn man schon hört, dass Cornerbacks sagen, wenn Stafford einen Check ruft, Screen, wenn er den Check gerade frisch gerufen hat, also dann, und dann er den Screen auch wirft, dann würde ich mir als Offense-Coordinator um meinen Job ziemliche Sorgen machen, weil dann bin ich durch und ich glaube, es wird in Detroit auch nicht lang gehen, weil ich muss den Namen gerade nochmal checken schnell, denn vom Offense-Coordinator, der ist ja auch eigentlich Nachfolger von Lombardi gewesen, Jim Bob Cooter, nicht Scooter, sondern Cooter. Ja, ich denke, der wird auch in Frage gestellt werden, weil er noch aus dem alten System ist und nicht gerade bewiesen hat heute Nacht, dass er smart ist.
Wo wir gerade
lange ausgeführt, sorry Jungs, aber ja, das war wirklich ein peinliches Beispiel heute Nacht.
Wo wir gerade schon bei Coaches beziehungsweise eventuellen Entscheidungen oder frühen Entscheidungen in der Saison bezüglich des jeweiligen Coachings sind, ein Coach hat letztes Wochenende auch häufig mal so ein bisschen reingeschaut, als ob er gerade den Anruf von seinem Chef bekommen hat, dass er ab nächster Woche wieder vorm Fernseher schauen kann. Und das war kein geringerer als Mike Tomlin, sehr, sehr häufig sehr, sehr stark abgefeiert, als eben sehr, sehr guter Coach auch. Aber irgendwie Hans-Peter, Steelers gegen die Browns jetzt am Eröffnungswochenende wollte nicht so ganz klappen. Übrigens der erste Kickoff-Weekend-Tie seit 1971 und der beste Saisonstart der Browns seit 2004. Seitdem haben sie nämlich nicht mehr gewonnen oder unentschieden gespielt zum Saisonstart. Hans-Peter, was war da los mit den Steelers?
Boah, jetzt muss ich ja direkt hier aus meiner langen Defense-Ausführung zum nächsten Drama übergehen. Ich habe nur einen Begriff für das Spiel. Shame Bowl. Das war der Shame Bowl schlechthin. Was da passiert ist am Sonntag in Cleveland, war von Anfang bis Ende, also bis Beginn, viertes Viertel eigentlich ganz solides Spiel. Die Steelers schaffen es immer irgendwie nur so mit Ach und Krach gegen die Browns sich vorwärts zu bringen am Anfang der Saison. Ben Roethlisberger braucht ja eh seine 2-3 Spiele, was ich mittlerweile auch in Frage stelle, ob man das akzeptieren kann. Aber das war wirklich zum einen Shame Bowl, weil ja du kannst nicht zweimal in der eigenen Hälfte fummeln bei einem Stand von 21-7 und im Prinzip dem Gegner, der nicht gerade besonders gespielt hat bisher, und mit einem Tyrod Taylor, der nicht gut war, kannst du nicht dann auch 3 Interceptions werfen, dann fumblen, insgesamt 6 Turnover machen, ein Field Goal aus einer guten Distanz in der Overtime verschießen und ich hätte Cleveland das Game-Winning Field Goal gegönnt, muss man so sagen, weil sie haben sich echt am Leben gehalten und irgendwie, ja, waren sie dann am Ende doch wieder nur Browns being Browns. Die Steelers haben unentschieden geschenkt bekommen und es war echt zum Anschauen richtig geil, weil ja, das war Football par excellence. Football ist nie berechenbar, es kann alles passieren, jederzeit. Das hat das Spiel wirklich gezeigt. Aber am Ende wird es die Saison als Shame Bowl in die Saisonrückblicke eingehen, weil ja. Kleiner Faktor, den man noch dazu erwähnen muss, finde ich, ist, es hat die ganze Zeit geregnet. Also keine Entschuldigung für was auch immer da passiert ist, aber der Regen war bezeichnend für die Traurigkeit des Spiels insgesamt. Und hervorheben muss man aber James Conner. Der hat gezeigt auf Seiten des Steelers, dass man nicht Le'Veon Bell braucht und nächste Saison man eigentlich schon James Conner da fest im Plan hat. Was man braucht weiterhin. Und das ist das Wichtigere, weil du darfst nicht einen Spieler überbezahlen. Du musst an das allerwichtigste Bindeglied denken, die O-Line. Und die ist in Pittsburgh der Grund, warum Running Backs einfach vorwärts kommen. Das Blocking-Scheme und das perfekte Timing, das macht die Touchdowns aus, die da im Run-Game, im Rushing erzielt werden. Und klar ist Le'Veon Bell nochmal eine Nummer größer und definitiv in seiner Art einzigartig, aber ohne die O-Line wäre auch nur ein ganz, ganz solider Running Back. Ja, die macht schon einiges aus. Ich hab fertig. Das reicht. Ich bin auch immer schockiert. Ich hab schlecht geschlafen die letzten 2 Nächte. So darf man nicht in eine Super Bowl Ambitionssaison reinstarten. Ich bin schockiert. Ich hoffe, die Steelers nicht. Und Mike Tomlin hat keine Seele, deswegen guckt er auch immer so. Er hat keine Seele. Mike Tomlin ist Robocop. Jetzt dürft ihr wieder. Ich bin durch. Fertig.
Ja, zu James Conner kann ich ja noch eine Sache sagen. Hat mich auch sehr überzeugt und man hat mal wieder mal gesehen, wie wichtig die O-Line ist. Und was mich wirklich positiv überrascht hat an ihm, ist ja, dass er sogar noch 5 Bälle gefangen hat. Was Le'Veon Bell ja auch sehr gerne macht. 5 Catches für 57 Yards. Hat er nochmal rausgeschaut. Nur, dass er dann später gefumbled hat, war natürlich schwierig. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, Browns being Browns, Steelers being Browns. Das Spiel war katastrophal. Aber prägenderweise haben sie ja beim NFL Game Day auch schon den ganzen Tag darüber berichtet, dass es stark regnen wird. Und irgendwie haben sie es offensichtlich schon geahnt, dass es ein katastrophales Spiel werden wird, was aber extrem Spaß gemacht hat zum Zusehen. Und man konnte irgendwie auch schon zu Beginn der Overtime ahnen, dass es eine lange Overtime wird.
Florian, wo siehst du die Browns am Ende der Saison?
Ja, ich bin eigentlich, wenn es nicht die Browns wären, wenn sie nicht Hugh Jackson als Head Coach hätten, der Meinung, dass sie vielleicht sogar mit dem Roster 5-6 Spiele gewinnen könnten. Dass die Browns sind, bin ich da sehr skeptisch. Einen halben Sieg haben sie ja jetzt immerhin schon mal. Aber ja, Ich sag mal, so 4, 5 Siege würde ich ihnen trotzdem noch geben, auch wenn sie die Browns sind. Ich glaube, dass sie dieses Jahr nicht 0-15-1 gehen jetzt, sondern dass sie tatsächlich mal ein paar Spiele gewinnen. So schlecht kann man nicht sein und so häufig kann man es jetzt auch nicht mehr da wegwerfen, glaube ich. Irgendwo muss der Knoten mal platzen und deswegen würde ich sie tatsächlich mal zu 4, 5 Siegen einordnen jetzt.
Alles klar, wunderbar, danke euch. Ja, damit machen wir eine ganz kurze Pause und hören uns dann auch gleich schon wieder, wenn es wieder heißt Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Und da sind wir auch wieder, Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Gerade eben haben wir schon über zwei Spiele des letzten Spieltages gesprochen, nämlich über das der New York Jets gegen die Detroit Lions und das der Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns. Und ja, nachdem ja beide Spiele durchaus irgendwo ein Upset waren, würde ich mal sagen, machen wir weiter mit den Buccaneers gegen die Saints. Und das war nicht irgendein Spiel, sondern das war tatsächlich mit 88 Punkten insgesamt, ist ja 48-40 für die Tampa Bay Buccaneers ausgegangen. Das mit dem höchsten oder mit den meisten gescorten Punkten am NFL Kickoff Weekend seit dem Super Bowl, also quasi in der Super Bowl Ära, das höchste Kickoff Weekend Game. Und Michael Thomas von den Saints hat ebenfalls ein kleines Career-High, nämlich 16 Catches für 180 Yards und einen Touchdown. Und ganz nebenbei ist auch die 16-Catches-Marke tatsächlich das meiste oder die meisten Catches für einen einzelnen Spieler am Kickoff-Weekend. Bisheriger Rekordhalter hier war Keenan Allen. Und ja, Flo, wie schaut's aus? Buccaneers gegen die Saints. Bist du genauso überrascht wie ich über den Ausgang des Spiels?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin brutal überrascht. Damit ist direkt mal meine Eliminator Challenge kaputt gegangen. Ich hatte nämlich die Saints als eigentlich sicheren Pick eingeplant für das erste Wochenende. Ja, das war's damit dann. Die Buccaneers haben mich wirklich überrascht. Ryan Fitzpatrick hat eines der besten Spiele seiner Karriere hingelegt. Passer Rating von 156,3, 4 Touchdowns, 417 Yards, 15 Yards pro Passversuch. Das war sensationell, was er da abgezogen hat. Hat ja mehrere Touchdowns geworfen, die über 30 Yards in der Luft gesegelt sind. Zwei davon auf Deshaun Jackson, der 146 Yards hatte. Dazu kam dann noch Mike Evans mit 147. Also die beiden haben schon als Star Receiver bei Tampa Bay schon mal knapp 300 Yards unter sich aufgeteilt. Und ja, ich würde fast sagen, damit hat Tampa Bay direkt mal New Orleans ordentlich geschockt, weil New Orleans durchaus ja als eines der sehr viel, also sehr überdurchschnittlichen Teams in der League gehandelt wurde. Auch von mir war die Einschätzung eigentlich, dass sie eine solide Defense haben sollten, unter anderem ja mit Deshaun Lattimore, der letztes Jahr echt eine super Rookie-Saison hatte, und da hatte ich eigentlich gedacht, dass der dieses Jahr nochmal einen Schritt nach vorne macht, aber er hatte mit seinen Gegenspielern das ganze Spiel über Probleme und so ist es dann eben zu diesem Shootout gekommen mit 48-40. Wirklich ja ein Hammerergebnis. Bei New Orleans kann man natürlich sagen, dass sie einen Spieler, nämlich Ingram, nicht dabei hatten, weil der ja für 4 Spiele gesperrt ist jetzt und dadurch war dort natürlich eben vor allem im Rushing Game ein großer Fokus auf Alvin Kamara gelegen. Sie haben mit ihm gerade mal 8 Versuche im Laufspiel ja ausprobiert, sag ich mal, für 29 Yards, also eher wenig. Aber trotzdem waren 2 dieser 8 Versuche sogar ein Touchdown. Also kann man da durchaus auch sagen, dass es relativ effektiv war. Und zusätzlich hat man ihn im Prinzip als zweite Waffe im Receiving Game eingesetzt. Hat auch 112 Yards gefangen, dort sogar noch einen 3. Touchdown erzielt. Das heißt, Alvin Kamara hat seine Rolle da wirklich gut ausgefüllt. Allgemein muss man eigentlich sagen, beide Offenses haben extrem stark gespielt, haben ja massiv beide multiple Touchdowns erzielt und fast nie punten müssen. Aber zeitgleich war es dann natürlich defensiv eine sehr schwache Leistung, wo fast nichts zu sehen war. Und dementsprechend kann sich New Orleans nicht beklagen. Die Defense war ja auch vor dem letzten Jahr immer wieder das Problem, dass sie dann doch zu einem 7-9 Rekord geführt hat. Wenn das jetzt wieder so läuft, wenn die Defense so brüchig bleibt, wie es jetzt in dem ersten Spiel war, dann könnte es wieder drauf rauslaufen. Fakt ist, es muss auf jeden Fall Besserung her, wenn sie wieder wie im letzten Jahr in die Playoffs kommen wollen. Aber das muss man abwarten, wie es dann am nächsten Wochenende weitergeht für sie.
Hans-Peter, deine Meinung zu den Running Backs der New Orleans Saints? Florian hat es ja gerade eben schon ein bisschen angesprochen, dass eben unter Umständen Ingram da so ein bisschen gefehlt hat, aber man hat, also habe ich das zumindest, so habe ich zumindest den Eindruck gehabt, auch letzte Saison durchaus öfter mal gedacht, dass Alvin Kamara jetzt irgendwie so ein bisschen Ingram da von seinem Platz verdrängt und eigentlich fast wichtiger ist als Ingram.
Ja, nee, man muss auch eigentlich die Vielseitigkeit des gesamten Offense-Schemes in New Orleans sehen. Man hat jetzt gesehen, dass er fehlt, wahrscheinlich auch an der Menge an Rushes, also dass das Run-Game eigentlich gar nicht so ausschlaggebend war. Aber wenn man es halt benutzt hat, dann war es halt wahrscheinlich auch aufgrund der vielen Passing Yards und Attempts nicht so entscheidend, aber man hat trotzdem zwei Touchdowns mit Kamara gelaufen über kurze Distanz, aber halt eben dann, wenn man es gebraucht hat, war es effektiv das Run-Game. Und Kamara ist ja eher als so auch ein bisschen, ich sehe ihn auch immer so ein bisschen vergleichen mit Le'Veon Bell. Da sind wir bei dem Thema von vorhin. Ja, einfach, dass man die Running Backs heutzutage auch als Receiver-Targets sehen muss. Da, ja, gerade auch bei dem Spiel, das manchmal größere Plays mit sich bringt, dass man ja auch an den Receiving Yards von Kamara sieht, dass er als Rusher gar nicht so die wichtige Rolle gespielt hat für viel Raumgewinn, sondern mehr für kurze Pässe mit viel Raumgewinn danach, weil man halt so Short Routes passen kann, da das Defense Game auf beiden Seiten eher so ziemlich tief ausgelegt war, was man auch gemerkt hat im Spielverlauf, weil halt einfach nach dem tiefen Touchdown von Ryan Fitzpatrick das Defense-Verhalten sehr auf die tiefen Zonen gerichtet war. Da hat man halt mit so einem Short-Route-Pass auf Kamara ziemlich viel Raum und ziemlich schnell ein neues First Down geschafft, weil halt ja die Safeties und Corners ziemlich tief stehen. Und deswegen, ja, man flext mit ihm ohne Ingram, weil man noch weniger berechnen kann, wo es hingeht. Ob er jetzt läuft oder ob man ihn als Receiver einsetzen kann. Das macht so die Defense schwieriger. Ich sehe ihn gut und bis Ingram wieder kommt, hat man da genug Möglichkeiten und danach noch mehr. Die Saints haben eine gute Saison vor sich und die Niederlage lag, glaube ich, eher an Ryan Fitzpatricks geilem Tag als daran, dass es da bei den Saints Probleme gibt.
Ja, Florian, du hast ja vorhin schon angesprochen, Hans-Peter jetzt auch gerade eben, Fitzpatrick. Wir waren alle, denke ich mal, sehr, sehr überrascht von seiner Performance jetzt in diesem Spiel. Glaubst du, dass er das auch durch die Saison fortsetzen kann oder war das jetzt irgendwie so ein einmaliges Ding, so ein einmaliges Highlight-Spiel, das halt zufälligerweise ein gutes Team wie die Saints getroffen hat?
Also auf dem Niveau wird er seine Saison sicherlich nicht fortsetzen können. Das ist, denke ich, klar, dass er zumindest solide spielt und Jamie Winston durchaus Konkurrenz machen kann für die Starterrolle. Da könnte man schon eher drüber sprechen, da Winston ja auch im letzten Jahr keine so überragende Rolle, sage ich mal, gespielt hat. Bei Tampa Bay hat er ja ein bisschen spekuliert gehabt, ob es jetzt eine Breakout-Season letztes Jahr wird. War es dann nicht und solange er jetzt nicht da ist, wird Fitzpatrick ihn auf jeden Fall souverän vertreten. Ist natürlich ein extrem guter Start, um so in die Saison reinzukommen. Ja, er ist ja schon ein bisschen in der NFL dabei, war schon bei ein paar Teams und hat seine Rolle eigentlich auch immer, sag ich mal, solide gemacht, aber halt auch immer einige Interceptions geworfen und dementsprechend auch gezeigt, dass er nicht wirklich in die Oberklasse der Quarterbacks gehört und deswegen würde ich ihn vielleicht als ja so ein Mittelklasse-Quarterback dieses Jahr ansiedeln. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er noch ein paar Spiele spielen darf, auch wenn Jamie Winston dann zurückkommen darf. Aber Ja, die Top-Lösung ist es sicherlich nicht.
Wunderbar, dann würde ich mal sagen, lassen wir das Buccaneers gegen Saints Spiel mal hinter uns und widmen uns ja erstmal noch einer ganz kurzen Pause und dann geht's auch schon gleich weiter bei uns. Interception der Football Talk auf meinsportradio.de.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnow, der Moderator von Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
So, da sind wir auch schon wieder. Interception, der Football Talk, nachdem wir jetzt eine kleine Pause nach einem etwas kürzeren Take hatten, da wir wahrscheinlich mit dem nächsten Take zeitlich nicht so knapp dran gewesen wären, dass wir auf unsere Zeit gekommen wären. Deswegen jetzt hallo und herzlich willkommen zurück bei Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Wir hatten jetzt gerade eben über die Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints gesprochen und jetzt kommen wir zu einem ja sehr viel diskutierten Spiel. Ich denke mal, das kann man durchaus gut so ausdrücken, nämlich Indianapolis Colts gegen die Cincinnati Bengals. Hans-Peter, dein Eindruck von diesem Spiel?
Ja, war ja so an sich auf dem Papier erstmal eher kein so tolles Spiel. Andrew Luck wieder zurück, klar ein Highlight. Bei den Bengals weiß man nicht so ganz, wo sie stehen. Andrew Luck hat ein Spiel gezeigt. Ich würde mal sagen, die Colts wollten unbedingt alles auf ihn geben. Sah in meinen Augen noch nicht so glücklich aus, hat eigentlich aber auch mit 39 von 53 Versuchen, also Completions, eine ganz gute und ordentliche Passpartie gemacht. 319 Yards, 2 Touchdowns, eine Interception. Und die Colts haben zumindest gezeigt, dass sie vorwärts kommen können. Die Bengals dagegen, haben richtig nochmal aufgedreht und auch aus dem Rückstand raus das Spiel am Ende dann sich erkämpft, gewonnen und dann auch deutlich gezeigt, dass sie einen Willen haben und dass man sie ja nicht unterschätzen sollte. Aber was viel mehr aus dem Spiel rausging für mich, ist das Verhalten der Refs zum Thema Flagging, also mit der Regelauslegung, mit den Tackles. Das hat man in dem Spiel auf beiden Seiten, also in beiden Extremen gesehen. Zum einen mal klar hat man eine Situation gehabt, wo lag bei einem Run von Sean Williams direkt unten schon am Boden mit dem Helm nochmal, Helmet to Helmet, also mit der Sphere, mit der Helmkrone voraus, nochmal getackelt wird und damit auch ejected wird. Da sieht man dann, dass diese übertriebene Härte und auch eben gerade mit dem Helm gegen Helm jetzt auch mal die NFL wirklich durchgreift und sagt, okay, Ejection. Man hat sich das die letzten ein, zwei Saisons noch nicht so getraut. Man hat zwar die Strafen mal gegeben dafür, aber jetzt mit der neuen Regelauslegung ist es noch klarer im Voraus schon kommuniziert worden und jetzt auch wirklich bestraft worden mit einer Ejection, die korrekt war in meinen Augen. Das muss man auch sehen bei der ganzen Flaggendiskussion und was ist ein Tackle und wie darf der Defender überhaupt noch tackeln? War das eine super Entscheidung, um auch zu zeigen, wir gehen dagegen auch wirklich entschieden vor und wollen das auf jeden Fall unterbinden, dass da weiter die Härte mit dem Helm voraus in den Tackle reinzugehen, in den Kopf, auf den Kopf gezielt des Offensivspielers zu gehen, bestraft wird. Ja, das war das eine. Das andere war eine Szene, die mich ziemlich ziemlich schockiert hat. Man hat jetzt dieses Wochenende häufiger gesehen, dass Roughing the Passer Strafen gekommen sind, auch in der Preseason schon. Ich dachte, es hört auf, aber Ende dritten Viertel des dritten Viertels, der Flo hat mich vor unserer Aufnahme nochmal kurz drüber aufgeklärt, wie genau das war. Das war eine Minute vor Schluss vom dritten Viertel für alle mit Game Pass, die sich das danach anschauen wollen. Da ist Andrew Luck ganz normal gedroppt und wurde von der Seite gehittet von, ich weiß nicht, da müsst ihr beiden mir kurz mal helfen, Dunlap war es, richtig?
Dunlap, ja.
Dunlap, genau, der kommt von der linken Seite auf ihn zu und in dem Moment, wo Luck werfen will, hittet ihn Dunlap, also aufrecht, nimmt ihn eigentlich mit einem hohen Tackle raus, was ganz okay ist, aber er geht halt deutlich durch und erzielt oder erwirkt ein Fumble, weil der Arm hatte noch kein Forward Progress, sodass es ein Wurf war, sondern es war wirklich ein sauberer Hit, genau auf den Wurfarm geschlagen, der Ball wurde rausgeschlagen und der auch dann der Forced Fumble wurde recovered von Cincy und bis kurz vor der Endzone durchgetragen. Eine perfekte Defense-Situation, ein perfekter Tackle von Dunlap und ein geiler Forced Fumble, der bis an die 5-Yard-Linie, glaube ich, getragen wurde. Und da gibt's eine Flag für Roughing the Passer. Und das ist absolut fatal. Das ist unter aller Sau. Und wenn das so weitergeht, die Saison, da sind wir wieder bei dem, was ich vor ein paar Wochen schon bemängelt habe. Da wird der Quarterback künstlich geschützt vor dem, dass die Defense ihre Arbeit macht und ihrer Aufgabe nachgeht, den Quarterback zu erreichen. Völlig, also wer sich das noch im Nachhinein anschaut, das so sollte die Regel nicht ausgelegt sein. Weil da wurde eine Defense dafür bestraft, dass sie richtig gute Arbeit gemacht hat. Erstens Dunlap dafür, dass er richtig hustelt, richtig schnell zum Quarterback kommt, einen super tollen Sack mit einem Forced Fumble rausholt und die Defense dann den Ball auch pickt, aufnimmt und bis kurz zur Endzone trägt. Geileres Momentum kannst du für dein Team als Defense nicht haben.
Ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, sind wir doch sehr, sehr gespannt drauf und schauen mal noch auf ein Spiel, das es am nächsten Wochenende gibt. Und zwar, ich habe es hier mal so schön als den NFC North Bowl angeteasert zwischen den Vikings und den Green Bay Packers. Ja, NFC North Bowl, weil, wie wir jetzt am letzten Wochenende gesehen haben, die Bears sind halt immer noch die Bears und die Packers, ja, gut, die wissen, wie der Hase läuft. Die Lions hingegen, haben wir ja vorhin schon durchgesprochen, schwieriges Thema. Florian, sind die Lions mittlerweile komplett abgeschrieben, was eine gute Platzierung beziehungsweise eine Super Bowl, Playoff-wertige Platzierung in ihrer Division angeht?
Ich bin eigentlich den Lions gegenüber grundsätzlich gar nicht so negativ aufgestellt. Also ich hätte ihnen durchaus was zugetraut, aber man muss jetzt schon sagen, dass es sehr schwierig wird in ihrer Division. Sie haben die Vikings und die Packers dabei und die Teams werden, wenn es normal läuft, vor ihnen landen und dann ist es quasi ja unmöglich, noch einen Playoff-Platz zu bekommen. Weil man jetzt auf nächstes Wochenende vorausblickt, die Vikings und die Packers werden sich gegenseitig bekriegen. Das wird sicherlich ein sehr spannender Schlagabtausch im Lambeau Field werden. Wird ein sehr enges Spiel. Man muss erstmal noch abwarten, ob Aaron Rodgers überhaupt spielen kann. Und die Vikings Defense wird sicher alles darauf ausrichten, ihm das möglichst schwer zu machen, dass er da gescheit spielen kann. Die Defense ist ja aufgestellt, wie sie ja, wie man sich sie als Super Bowl Contender nur wünschen kann. Und daher unbedingt dieses Spiel anschauen nächstes Wochenende. Und ja, die Lions hingegen, die spielen ja gegen die 49ers, sind da selbst aber in dem Spiel krasse Außenseiter, unter anderem, weil sie auswärts spielen. Aber wenn sie nicht mal gegen die 49ers, die ja letztes Jahr noch bei 5 oder 6 Siegen waren, wenn sie nicht mal dort Favorit sind, dann glaube ich auch nicht, dass sie dieses Jahr in die Playoffs einziehen werden, sondern dass da die Vikings und die Packers durchaus den Vorrang haben werden.
Hans-Peter, NFC North, wer holt sich die Krone? Was kam, oder kann man das überhaupt nach Spieltag 1 schon sagen? Also ich habe da persönlich entweder die Vikings oder die Packers. Tatsächlich gehe ich momentan eher mit den Packers, wenn wir gesehen haben, was Aaron Rodgers da schon wieder am letzten Wochenende so fabriziert hat auf dem Platz. Sind die Bears auch abgeschrieben mittlerweile oder beziehungsweise waren sie es von Anfang an? Oder wen siehst du da vorne in der NFC North?
Ja, nach dem geilen Spiel von Aaron Rodgers am Sonntag, die Packers auf jeden Fall, weil du kannst sagen, was du willst. Aaron Rodgers wird nicht jünger, klar, aber er wird immer besser und du denkst, jetzt hast du schon alles von ihm gesehen und dann legt er halt nochmal eine Schippe drauf. Ja, ich glaube, wir sehen am Sonntag dann nochmal im direkten Schlagabtausch mehr, aber ich denke, die Packers werden es werden. Zumal die Vikings halt einfach auch gerade ein bisschen Umschwung noch haben, trotzdem noch top sind, keine Frage. Aber ja, vielleicht, also die Vikings überraschen mich ja noch, dass sie am Ende am Sonntag ein Ausrufezeichen setzen und eine Chance haben, aber ich sehe es als gering eher an.
Tatsächlich, wenn wir uns dann allerdings mal so ein bisschen die Statistiken angucken, sieht's für die Vikings gar nicht mal so schlecht aus. Die Packers führen zwar die Serie mit 59 zu 52 zu 2, also quasi 59 Siege für die Packers, 52 für die Vikings und 2 Unentschieden. Die Vikings allerdings, die haben die letzten beiden Spiele gewonnen gegen die Green Bay Packers. Sie stehen beide bei 1 zu 0 und ich würde mal sagen, so ein bisschen vielleicht auch der größte Nachteil für die Vikings ist so ein bisschen der Coach, weil wenn wir uns mal angucken, Coach Mike Zimmer gegen die Green Bay Packers bei 4-4, Coach Mike McCarthy von den Packers gegen die Vikings 15-8-1. Sebastian, siehst du das vielleicht auch so? Sorry, Sebastian. Macht der Gewohnheit.
Florian, natürlich. Grüße dich.
Ja, Grüße.
Schade, dass du heute nicht dabei bist.
Florian, siehst du das auch so ein bisschen als negativen Punkt, dass eben Mike McCarthy, oder negativ für die Vikings in dem Fall, dass Mike McCarthy da in diesem Matchup gegen die Green Bay Packers, gegen die Minnesota Vikings, sorry, es ist langsam spät, so ein bisschen, ja, die größere Erfahrung hat und dadurch vielleicht auch so ein bisschen die Nase vorne?
Ja, ich denke, dass das eher einen kleinen Faktor vielleicht ausmachen wird. Aber ich, also wie gesagt, ich schätze die Vikings durchaus auf Augenhöhe ein. Vielleicht macht auch dann der Homefield Advantage mit dem Lambeau Field einfach den Ausschlag. Die Vikings haben ja mit Kirk Cousins jetzt noch einen neuen Quarterback hinten drin im Backfield, der aber durchaus gezeigt hat, dass er sehr gut spielen kann. Und dementsprechend glaube ich wirklich, dass es ein enges Spiel wird. Wenn man sich die aktuellen Wettquoten ansieht, sieht man ja auch, dass es quasi ausgeglichen ist. Es wird prognostiziert, dass die Packers mit 3 Punkten Vorsprung gewinnen, was im Prinzip genau den Homefield Advantage immer ausmacht. Das heißt, wenn sie auf neutralem Feld spielen, würde im Moment das wahrscheinlichste Ergebnis unentschieden bzw. Sieg mit 1-2 Punkten sein für eins der beiden Teams, das man jetzt im Moment noch nicht sagen kann. Und daher würde ich mich auch jetzt echt noch nicht festlegen wollen, wer von den beiden Teams das am Wochenende gewinnt. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil da wird man schon mal sehen, wer in der NFC denn wirklich als einer der ersten 2, 3 Anwärter auf den NFC Championship Titel zu sehen ist.
Alles klar, super. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sind wir nämlich auch tatsächlich langsam schon durch. Interception der Football Talk auf mein Sportradio Recap zur Woche 1. und kleine Preview zu Woche 2 in der NFL-Saison 2018-2019. Und ja, wir wissen alle Teams arbeiten im Grunde genommen auf den diesjährigen Super Bowl in Atlanta hin. Das ist zum Glück noch ein weiter Weg, aber ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Florian, Harrer und Hans-Peter Gölz, dass ihr heute mit mir hier dabei wart.
Hat Spaß gemacht.
Ja, danke auch. Hat echt Spaß gemacht.
Hallo liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.